Heute soll es um Verehrung, um Anbetung gehen. Also ich denke, bewundert zu werden, ist ja ein weit verbreitetes Bedürfnis. Das gehört auch zum Menschsein dazu, dass man eine gewisse Anerkennung oder Liebe auch für sich selber braucht. Aber Anbetung ist ja viel mehr. Anbetung ist der Superlativ der Anerkennung. Und die steht allein Gott zu. Jesus erwähnte einmal in einem Gespräch, dass Gott wahre Anbeter sucht. Anbetung ist begehrt. Gott freut sich über Anbeter, aber auch der Gegenspieler Gottes, der Satan, der will auch angebetet werden. Und der Satan hat bei der Versuchung von dem Sohn Gottes, von Jesus Christus, dem wahnsinnig viel angeboten, alle Königreiche der Welt, damit er den Satan anbetet, Jesus den Satan anbetet. Also Anbetung begehrt in der unsichtbaren, in der himmlischen Welt. Manchmal wird das auch hier auf der Welt sehr viel gemacht. Aber wir merken, dass immer seltener Anbeter Gottes gefunden werden. Und zwar immer näher die Wiederkunft Jesu rückt, desto schwieriger wird es sein. Und deswegen nehme ich heute mal einen Text aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 11. Ich lese dir erst mal den Text. Nachdem der siebte Engel die Posaune geblasen hatte, erklang ein mächtiger Lobgesang im Himmel. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, mit dem Gesicht auf den Boden nieder und beteten Gott an. Wir danken dir, Herr unser Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und immer warst. Denn nun hast du deine große Macht bewiesen und die Herrschaft angetreten. Die Völker haben sich wütend gegen dich aufgelehnt. Doch jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du Gericht über die Toten hältst und wo du die verdirbst, die die Erde verderben. Doch es ist auch die Zeit, wo deine Diener ihren Lohn erhalten, die Propheten und die, die du geheiligt hast, die Kleinen und die Großen und die mit Ehrfurcht vor dir. Dann wurde der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und man konnte die Lade seines Bundes sehen. Blitze zuckten auf, Donnerschläge dröhnten, die Erde bebte und ein schwerer Hagel ging nieder. Ich will mal das in einen Zusammenhang setzen von der Offenbarung. Da geht es ja hier, der siebte Engel, der die Posaune bläst. In seiner Offenbarung sieht Johannes, wie die Weltentwicklung sein wird zum Ende dieses Zeitalters, jetzt hin, bevor das nächste Zeitalter, die sogenannte Ewigkeit, dann eben beginnt. Und Gott schenkt es dem Johannes in drei Visionen oder Gerichtsreihen oder Serien, das zu sehen. Einmal Siegel, Posaunen und Schalengerichte. Sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Schalengerichte. In je sieben Entwicklungsstufen kommen viele Katastrophen über die Welt. Die werden vorhergesagt. Meiner Ansicht nach beschreiben diese Gerichte, Siegel, Posaunen, Schale, nicht zeitlich nacheinander, sondern parallel zueinander, immer die Entwicklung bis zum Ende, wo dieses Zeitalter hier zu Ende ist. Also das siebte Siegel, die siebte Posaune, um die es heute geht, die siebte Schale, kündigt eben nach umfassender, sogar kosmischer Zerstörung der Welt jeweils die Vollendung dieses Zeitalters an. Meine Auffassung komme ich aus der Offenbarung selbst. In Kapitel 10 steht drin, wenn der siebte Engel die Posaune blasen wird, ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat seinen Knechten. Also das steht jeweils kurz vor der Vollendung, gerade bei der Posaune, und trotzdem werden da nochmal die sieben Schalen gegeben, diese Vision von den sieben Schalengerichten. Und jede Serie, die Siegel, die Posaunen, die Schale beschreiben in immer drastischeren Bildern, wie schlimm eben die Katastrophen sein werden, bis Jesus wiederkommen wird. Die Zustände, die Verhältnisse auf der Welt werden immer bedrohlicher werden. Sozial, materiell, ökologisch, politisch häufen sich die Probleme. Aber dann, das zeigt uns ja hier die Bibel, ist klar, noch während des ganzen Zeitalters, in dem wir hier stehen, auch während dieser ganzen Zeit, ist es so, dass Gott sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Er behält die Oberhand. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Er wird herrschen in alle Ewigkeit, sagen die ganzen himmlischen Heerscharen. Herrschaft über die Welt wird genau übersetzt: das Reich dieser Welt. Das Reich dieser Welt gehört jetzt Gott und seinem Christus. Wir kennen ja sonst der Begriff das Reich Gottes oder das Himmelreich. Jesus hat ja viele Gleichnisse erzählt über dieses Reich Gottes, über das Himmelsreich. Im Matthäusevangelium stehen ziemlich viele Gleichnisse drüber drin. Und hier heißt es jetzt nicht, das Reich Gottes gehört Gott, das ist klar, sondern das Reich der Welt gehört jetzt Gott. Und sein Christus wird sichtbar für alle, die Herrschaft antreten. In Offenbarung 12, also dem nächsten Kapitel von meinem Predigtext, erklärt die Bibel, dass seit dem ersten Kommen Jesu, also was wir feiern in Weihnachten, Karfreitag, Ostern, als Jesus auf der Erde war, dass seitdem der Satan aus dem Himmel herausgeworfen wird und auf der Erde jetzt sein Unwesen treibt. Da ist der Satan der Herr der Welt. Ich erinnere nochmal daran, als der Satan Jesus in der Wüste versuchte, hat er ihm alle Königreiche der Welt angeboten, damit Jesus den Satan anbetet. Und das konnte er tun, der Satan, weil er wirklich der Herr dieser Welt ist und deswegen die Königreiche dieser Welt innehat. Hier, am Ende dieses Zeitalters, in dem wir jetzt hier leben, wird die Gottes Herrschaft über die Welt ausgerufen, als sichtbar und spürbar, wo Gott sichtbar eben diese Welt regieren wird. Im Glauben, für die Leute, die eben an Jesus Christus glauben und sich zu ihm bekehrt haben, ist die Herrschaft Jesu schon längst Realität. Denn, ich will mal sagen, de jure, also rechtmäßig ist Jesus und Gott, der Vater, schon längst Herr in dieser Zeit, während der Satan noch das Unwesen hier treibt. Wir sind durch den Glauben von dem Reich der Finsternis in das Königreich, in den Herrschaftsbereich seines lieben Sohnes versetzt worden, schreibt Paulus an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 13. Das erkennen wir im Glauben, das anerkennen wir im Glauben, dass der wahre Herrscher, der wahre Herr über die Welt, Gott mit seinem Sohn Jesus Christus ist. Jesus hat uns immerhin gesagt, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auch auf der Erde. Aber das ist erst, rechtmäßig seit Karfreitag, wo der Satan auch entmachtet ist. De facto, also dass wir das so mitkriegen und sehen, da passiert es eben erst später. Und deswegen ist die Herrschaft Gottes umstritten. Viele Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, mit denen wir vielleicht zu tun haben in der Nachbarschaft, im Beruf, die erklären uns für blöd und sagen, oh, sieht man ja nicht groß hier die Herrschaft Gottes. Das ist ein Glaubensschritt. Und auch tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, zweifeln wir ja manchmal auch daran und sagen, ist es wirklich so? Ist Gott wirklich der Herr? wie kann das denn hier so alles sein? Und deswegen ist es gut, auf die Offenbarung so zu hören, das kann alles so sein, das wird alles so sein, weil Gott es schon vorhergesagt hat. Wir merken, er behält die Kontrolle. Ja, es ist nicht so, dass er jetzt überrascht ist über das, was jetzt alles so gerade passiert. Oder was mache ich denn jetzt nur? Sondern für Gott ist die Sache schon klar und er hält die Fäden wirklich in der Hand. Das wird schon im Alten Testament so gesagt. Das sind die Glaubensleute des Alten Bundes, haben genau diesen gläubigen Blick genauso darüber. Im Psalm 2 wird es beschrieben. Warum toben die Völker vor Zorn, betet da der Psalmist. Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Das ist Psalm 2. Und dieser Psalm beschreibt durch den Glauben, den dieser Psalmist eben zu Gott hat, die Zustände, wie er sie durchblickt mit dieser Glaubenssicht. Und wir lernen davon, es ist tatsächlich verkehrte Welt auf dieser Erde. Die Machtverhältnisse sind praktisch auf den Kopf gestellt. In einigen Ländern herrscht ja offen eine Verschwörung gegen den Herrn und seinen Gesalbten. In anderen Ländern besteht die Auflehnung gegen Gott darin, dass gute Lebensregeln Gottes durch das Gegenteilige ersetzt werden. Maßlosigkeit bis zur Verschwendung. Ich-Bezogenheit bis zur Unterdrückung. Der Psalm deckt das Grundproblem der Welt auf, nämlich die Nichtverherrlichung des wahren Herrn und die Verherrlichung der Nichtherren, derer, die sich die Macht nur anmaßen, die sich gerne groß aufspielen. Die Verherrlichung ist auf den Kopf gestellt. Und das ist schon Botschaft vom Psalm 2. Und das erleben wir in dem ganzen Zeitalter der Gnade, in der wir jetzt schon 2000 Jahre leben. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Die sozialen, die wirtschaftlichen, die umweltbezogenen Werte in Deutschland und in der ganzen Welt, die entwickeln sich ja so, dass nach Gottes Wort immer weniger gefragt wird. Und das wird auch so bleiben, das wird noch schlimmer werden. Im Zusammenhang mit dem 6. Posaunengericht, also der Predigtext, es geht ja jetzt hier um das 7. Posaunengericht, kurz vor dem Weltgericht, vor dem 6. Posaunengericht heißt es so, dass Kapitel 9, Vers 20, die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Sie beteten weiter Dämonen und Götzenbilder an. Sie kehrten nicht um und hörten nicht auf, verwerflich zu leben. Also, obwohl sie durch diese Katastrophen, durch die Zeichen, dass es so nicht mehr weitergeht, eigentlich merken müssen, das ist ja irgendwie schon schwierig, wollen wir doch mal Gott zum Zug kommen lassen, dass ich mich nach Gott ausrichte. Das machen die Menschen nicht. Je weiter die Zeit fortschreitet, das ist ja schon das 6. in dieser 7. Folge, passiert es so, dass Menschen nicht mehr umkehren. Und das ist die eigentliche Haupt- oder Grundkatastrophe. Wir versuchen alles, dass wir Menschen es irgendwie besser haben, dass wir erträglich leben können, dass wir noch irgendwie eine Nische finden, dass wir glücklicher leben und so weiter. Aber wir fragen nicht, wird der Schöpfer und der Erhalter der Welt so geehrt, wie es ihm gebührt? Weil wir uns selbst als Herren aufspielen. Vielleicht nicht wir 0815-Leute hier, so, aber es gibt immer wieder Menschen, die sich zu viel Macht aneignen, die nicht Herren sind und die Verehrung haben wollen und die bei von vielen auch welche bekommen. Und dass der wahre Herr die Ehre abgeschnitten kriegt. Und dieser Blickwinkel zeigt uns Gottes Rolle in der Weltentwicklung. Dass Gott links liegen gelassen wird, führt dahin, dass, wenn wir uns das mal so bildlich vorstellen können, dass Gott sich im Himmel kein tolles Leben macht und uns mal hier schmoren lässt, sondern Gott erlebt Frust hoch drei. Alle seine Ziele mit uns und Zukunft und Hoffnung zu geben. Oder wie im Paradies, wie mit Adam und Eva abends so schön spazieren zu gehen, eine gute Gemeinschaft mit ihm zu haben. All diese Ziele werden durch den menschlichen Eigensinn und den Stolz und die Unabhängigkeit torpediert. Und so erleben wir, was Gottes Wort schon in Römer 1 sagt, dass Gott uns dann dahin gibt und sagt, also wenn die Leute schon irgendwie gottlos ohne mich leben wollen, dann sollen sie doch mal sehen, wie weit sie kommen. Sollen sie die Suppe doch auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Und das erleben wir ja. Das ist die tollen Ideen, die wir haben, zum Beispiel so in der Wirtschaft, Lieferungen just in time und weltweite Lieferketten, wo es noch am billigsten und günstigsten produziert wird. Das hat ja alles große Vorteile und jetzt merken wir, wow, das geht nicht mehr so weiter und wir kriegen noch viel größere Schwierigkeiten. Römer 1, Gott gibt uns dahin, sagt, okay, wenn ihr nicht nach mir gefragt habt, dann guckt doch mal hin, wie weit eure Weisheit reicht. Und die siebte Posaune, diese ganze Reihe, wie Siegel, Posaunen, die Schalen, wir merken, je weiter die Entwicklung vorgeht, je näher die Wiederkunft von Jesus rückt, desto gerichtsreifer wird diese Welt. So geht es nicht mehr weiter, weil Menschen den Falschen anbeten, weil Gott nicht mehr verehrt wird, weil Gott nicht mehr einbezogen wird von den allermeisten Menschen. Aber das ist ja nicht immer und überall so. Deswegen gucken wir noch mal in den Predigtext und lassen uns da ermutigen. Im Himmel ist da schon klare Verhältnisse. Da ist der himmlische Lobpreis und dann werden hier himmlische Wesen, 24 Älteste, die wir am Anfang der Offenbarung schon kennengelernt haben, beschrieben. Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, mit dem Gesicht auf dem Boden nieder und beteten Gott an. Also da ist schon die Anbetung uns gezeigt, die künftig passieren wird, wenn Gottes unbeschränkte Herrschaft, sichtbare, spürbare Herrschaft über die Welt hier angetreten wird. Jetzt müssen wir noch darauf warten. Das geschieht eben erst noch nach katastrophalen Weiterentwicklungen. Aber dann ist jetzt die Zeit gekommen, wird dann gebetet von diesen 24 Ältesten. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du Gericht über die Toten hältst. Das geschieht, wie gesagt, im Weltgericht, in der letzten, allerletzten Etappe unseres Zeitalters. Und da wird, wie im Psalm 1 schon, Psalm 2 vorhergesagt, Gericht gehalten. Und es wird ein gerechtes Gericht geben. Hier steht, Gott wird die Verderben anrichten. Und es wäre ungerecht, wenn die ein gutes Leben hätten und noch belohnt werden würden. Das ist gerecht. Und so ist es auch, dass diejenigen, die zu Gott gehören und ihr Leben mit ihm führen und standhaft bei Jesus sind, dass sie ihren Lohn bekommen. Es ist also ein doppelter Ausgang, Himmel oder Hölle, bezeichnen wir das jetzt mal so. Und dass Hölle und Strafe ist, hat mit Rache oder mit Schadenfreude nichts zu tun, sondern mit dem heiligen Gott, der verehrt wird und wo es bitter nötig ist, mit ihm zu leben und sich von ihm führen zu lassen und beeinflussen zu lassen. Und wer das nicht tut, der hat sich eine miese Suppe eingebrockt. Und wir haben ja vorhin Gottes Einfluss hier erlebt oder auch daran geglaubt und damit gehofft, als wir Segen Gottes auf die Jugendmitarbeiter das Team gelegt haben. Das ist ja nichts anderes als ein bisschen Reich Gottes hier bauen, seine Vorstellungen, seine Herrschaft, sein Einfluss hier sichtbar werden zu lassen. Und diese fünf Leute hier haben ja wirklich eine ganz tolle Aufgabe. Denn die jungen Leute leben ja voraussichtlich viel länger auf der Erde als wir Alten. Und die erleben noch viel mehr voraussichtlich von dieser Entwicklung mit, je nachdem, wann Jesus wiederkommen wird. Machen wir uns nichts vor. Und deswegen ist der Dienst an den jungen Leuten und den Kindern erst recht wichtig, damit die lebenstüchtig werden. Damit die merken, wie sie in schlimmeren Lebensumständen noch die Spur halten. Und deswegen diese fünf Leute, wo wir Gottes Einfluss, seine Kraft, seine Liebe auf sie gelegt haben, damit sie die weitergeben können, haben den Job, Jesus diesen jungen Leuten lieb zu machen. Weil die Liebe zu Jesus ist die sicherste Therapie, die wir anbieten können durch jede zeitliche Entwicklung. Eine lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit bei Jesus sichtbar zu sein, die trägt durch jede Zeit, durch jede Gegenwart. Und wie erleben wir denn die Gegenwart? Ich habe ja gesagt, noch erleben wir die Gegenwart als Glaubende und nicht als Schauende, dass eben Gottes Herrschaft, die er de jure, also rechtmäßig tatsächlich schon hat in der ganzen Welt, über die ganze Welt, aber diese Macht Gottes erleben wir als seine Kontrolle, dass wir uns darauf verlassen, Gott verliert nicht die Kontrolle, der ist nicht mal ausgetreten und hat da irgendwie eine andere Besprechung gehabt und hat da nicht mitgekriegt, was jetzt so los ist und muss jetzt da versuchen, wieder reinzufinden, wie so bei so einem Zoom-Meeting, wo man dann irgendwie rausgegangen ist und dann sieht, wo ist denn jetzt die Diskussion hingegangen, sondern Gott ist wirklich dabei, volle Kanne. Im Glauben nehmen wir das an. Aber er setzt seine Herrschaft noch nicht so ein, dass er seinen Willen durchsetzt hier. Das merken wir. Und wisst ihr was? Das gehört zu unserem Job. Wir sollen den Willen Gottes erkennen und tun. Wir sollen ein bisschen dazu beitragen, dass Gottes Wille sich durchsetzt. Deswegen hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben, denjenigen, die sich ihm verschrieben haben, die zu ihm gehören. Da wird wir mit seinem Heiligen Geist eben Gottes Willen tun können, erkennen können, tun können und dann eben auch erleben, dass er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Als Vorbereitung davor, als Appetithäppchen für all diejenigen, die ohne den Heiligen Geist leben müssen und auch nicht unter der Herrschaft, dem guten Einfluss Jesu leben müssen, damit die Appetit kriegen darauf, wie toll das ist, dass wir mit Jesus leben können. Unter jungen Leuten höre ich das, Gott ist geil, würde ich nicht so sagen, aber darauf kommt es an, dass wir dies weitersagen. und in unserem Herzen haben. Wir haben natürlich die Freude am Herrn, dass die unsere Stärke ist oder so. Aber jedem vom Lebensalter das, was er ausdrückt. Okay, also ist unser Job, dass wir Gottes Willen erkennen und den auch umsetzen. Sind wir bereit dazu? Ich will nach dieser Predigt, durch diesen Predigtabschnitt jetzt hier von dem 7. Posaunengericht, was also ganz in der Zukunft dann so steht, am Ende dieses Zeitalters, dass da unsere Standfestigkeit bei Jesus mal abgefragt wird. Lasst euch doch mal herausfordern und guckt, inwieweit es mit eurer Standfestigkeit bei Jesus bestellt ist. Einmal in dem Bereich des Sicherheitsgefühls. Gottes Fürsorge und Schutz gilt uns, egal was kommt. Im Bereich des Vertrauens. Gott behält die Kontrolle über schlimmer werdende Zustände. Sie werden schlimmer, aber Gott behält die Kontrolle. Im Lebensbereich der Hingabe. Gottes Bund mit uns ist wertvoller als alle möglichen Nachteile. Ist das unsere Priorisierung? Die Liebe. Belastende Lebensumstände rauben uns nicht die Liebe zu Jesus. Als ob wir nur zu Jesus gehören, damit es uns gut geht. Denkt an Hiob. Belastende Lebensumstände rauben uns nicht die Liebe zu Jesus. Dann die Frustrationstoleranz. Ein sinkender Lebensstandard trübt nicht unsere Freude am Herrn. Stellen wir uns darauf ein. Und Großzügigkeit. Einer der Werte, die wir ja lernen wollen. Trotzdem teilen wir unseren Besitz mit Bedürftigen. Standfest bei Jesus. Es wird immer noch mehr Leute geben, denen es viel, viel dreckiger und schlechter geht als uns. Wir teilen unseren Besitz mit Bedürfnissen, mit Bedürftigen. Wenn wir jetzt lernen, standfest zu sein und uns in Jesus gründen und verwurzeln lassen, dann werden wir jegliche Entwicklung in der Weltgeschichte, wie lange wir noch daran teilnehmen werden, standfester durchhalten. Diese Vision von dem 7. Posaunengericht endet ja mit dem Ausblick, dann wurde der Tempel Gottes im Himmel geöffnet. Und man konnte die Lade seines Bundes sehen. Also die Bundeslade, das war ja im Alten Testament das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und die Bundeslade löste Freude aus, löste Trost aus bei seinem alttestamentlichen Volk. Ja, Gott ist mit uns. Im Neuen Testament haben wir die Zusage von Jesus. Ich bin bei euch alle Tage bis zu der 7. Posaune. Egal, was kommen wird. Jesus ist mit uns. Und bei ihm standfest zu sein, lernen wir, wenn wir seine Hand behalten, möglichst eng die Beziehung morgen, übermorgen, jeden Tag halten und fest zugreifen und uns auch festhalten lassen, damit wir wirklich sicher unser Leben führen können. Und deswegen feiern wir jetzt auch Abendmahl. Das Abendmahl ist ja kein Bonus jetzt für die, die sich besonders gut im Glauben geführt haben, damit sie mal da so ein bisschen Saft kriegen und ein Stück Brot. Beim Mittagessen kriegt ihr alle viel, viel mehr. Sondern das ist ein Zeichen für Jesu Opfer für uns, dass Jesus durchgestanden hat, seine ganze Qual am Kreuz, weswegen, weil er standfest geblieben ist, wir Standfestigkeit bei ihm lernen können. Und wenn wir diese Zeichen seiner Liebe und seines Opfers zu uns nehmen im Glauben, dann gewinnen wir eine Zuversicht, dass so, wie wir wirklich auch das Schmecken und Sehen und in der Hand halten und spüren, da Zeichen für Blut und für das Leben Jesu, was er für uns gegeben hat, dass es uns so stärkt und unser Vertrauen macht, auch größer macht, auch wenn wir uns an allen 10 Fingern ablesen können, dass die Zeiten schlimmer werden. Also all diejenigen, die zu Jesus Christus gehören und gerne mit ihm leben wollen und sich versöhnt haben lassen durch das Opfer Christi am Kreuz, die sind herzlich eingeladen, da am Abendmahl teilzunehmen und dadurch so eine Glaubensvitaminspritze zu kriegen, eine Ermutigung im Glauben. Wenn sie merken, darauf kommt es an. Ich verehre den Herrn. Ich verkünde den Tod des Herrn, bis er kommt. So wie es in den Einsetzungsworten heißt. Ich habe von dem Herrn empfangen, schreibt der Paulus, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird an dem Leib und Blut des Herrn schuldig sein, und so prüfe jeder sich selbst und esse dann von dem Brot und trinke von dem Kelch. Prüfen wir uns, inwieweit wir dieses Abendmahl wirklich nehmen als Zeichen für Jesu Opfer für uns, für Jesu Versöhnung mit dem Vater für uns. Und dass wir standfest bei ihm bleiben wollen, weil er standfest bei uns ist. Lasst uns danken dafür. Jesus Christus, wir danken dir für diese Zeichen deiner Liebe, für Brot und Kelch, dass wir wissen, das ist dein Leib und dein Blut, das für uns vergossen wurde. Aus Liebe. Und du hast es durchgestanden, all diese Qualen und Spott und Hohn und Verleumdung, damit wir versöhnt in Ewigkeit leben dürfen, eine herrliche Zukunft haben. Und so bitten wir dich, dass wir jetzt eben am Abendmahl teilnehmen, dass du ihn stärkst und ermutigst und ihm deine Impulse gibst, was vor dir richtig ist und was gut ist und wie du ihn stark machen willst. Herr, nimm du diese Abendmahlsfeier in deine Hand, denn wir verehren dich. Amen.